wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Meine Damen und Herren, hier scheint die Sonne, der Himmel ist blau und wir hören mit näheren Ausführungen Herrn Dr. Andreas Popp. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, aber du hast jetzt alles gesagt. Was soll ich da jetzt noch draufsetzen? Jetzt hast du meinen Part weggenommen und mich völlig durcheinander gebracht, wo du weißt, wie sensibel ich bin und mich sowieso dagegen nicht wehren kann. Also, ich versuche es ein bisschen zu ergänzen. Der Himmel, warte mal, der... Ja. Ist blau und das Wasser changiert. Ich habe nämlich gerade das Wasser im Rücken, deshalb musste ich mich kurz umdrehen. Also es wird ein schöner Tag, es werden die nächsten Tage sehr schön und die 20 Grad werden geknackt werden.
Andreas sitzt heute nämlich auf einem anderen Platz. Das ist so, wenn man die Reise nach Jerusalem spielt und verliert.
Genau, das ist ein etwas anderes Spiel der Reise nach Jerusalem, wo die Musik aufhört. Normalerweise ist es ja so, dass dann ein Stuhl fehlt und... Bei der Reise nach Jerusalem in der europäischen Politik, da hat man das Gefühl, die Musik spielt, das Volk dreht sich in die Reihe, aber es fehlen alle Stühle. Das ist das Problem. Man kann nur hoffen, dass sie nicht aufhören zu spielen.
Also es geht wahrscheinlich auch um solche Themen heute, aber wir fangen erst einmal an mit dem sehr dramatischen Fall aus Berlin. Dort ist eine Radfahrerin unter einen Betonmischer geraten. Es gab einen schweren Unfall. Polizei und Feuerwehr konnten nicht rechtzeitig am Einsatzort sein, weil die Klimaaktivisten sich festgeklebt hatten. Es ist inzwischen übrigens richtig gestellt worden, dass die Frau noch nicht tot erklärt wurde, sondern hirntot sei und intensivmedizinisch betreut werde. Andreas, man kann nur hoffen, dass sie noch zu Lebzeiten das Thema Organspende geklärt hat.
Ja, das kann man nur, weil man muss natürlich wissen, dass ein Organspender nur dann Organe spenden kann, wenn er noch lebt und nicht, wenn er tot ist. Das heißt, wir haben verschiedene Stufen des Todes und eine davon ist der sogenannte Hirntod. Dieser Hirntod ist aber völlig unerforscht. Niemand weiß, wie viel ein Mensch eigentlich noch mitbekommt. Man kann lediglich keine bestimmten Strömungen oder bestimmten Reflexe mehr messen. Man weiß allerdings auch, dass es eine äußerst kritische Situation ist. Wir sind der sehr verhalten in diesem Thema, weil man muss sehr vorsichtig sein, wenn jemand davon betroffen ist und sehr an diesem Erdengang hängt. Das hat nichts mit dem Leben zu tun, der Erdengang. Das Leben geht über verschiedene Leben hinaus. Aber wer an diesem Erdengang hängt und jetzt glaubt, dass alles dann vorbei ist und er hängt jetzt gerade und wartet auf ein Organ, was natürlich auch mit dem Unglück eines anderen Menschen zusammenhängt, denn sonst wird ja kein Organ fällig, wenn nicht einer zufällig durch einen Unfall ein solches Organ bringt. Ich habe da ein sehr langes Interview oder ein mittellanges Interview mal gemacht, vielleicht können wir das sogar noch mal einstellen irgendwann bei Gelegenheit, wo man diese Thematik noch mal deutlich macht. Und es kann sein, wenn diese intensivmedizinische Am-Leben-Haltung dort stattfand, dass es auch damit zusammenhing. Aber das wird ja nicht diskutiert.
Nein, das wird in diesem Zusammenhang mit Sicherheit nicht diskutiert. Und das wollen wir hier an dieser Stelle auch nicht weiter tun. Wir können dieses Video von dir noch mal einstellen. Das werden wir auch tun. Bitte erinnere mich nachher dran, dass ich es nicht vergesse. Worüber wir aber sprechen wollen, das sind diese Klimakleber. Das ist ja im Moment Thema bergauf, bergab, landaufwärts, landabwärts. Die Bild-Zeitung hat jemanden sehr Interessanten dazu interviewt, nämlich Bettina Röhl. Und Bettina Röhl ist nicht nur Terrorismusexpertin, sondern sie ist die Tochter von Ulrike Meinhof, einem der Hauptprotagonisten der ehemaligen RAF. Und Bettina Röhl hat gewarnt, dass diese Klimaaktivisten auf dem Weg seien, der linksextremen RAF, also der Rote Armee-Fraktion, und das sei eine Verharmlosung, wenn man sie Aktivisten nenne. Und diese Straßenklebereien, die würden aus ihrer Sicht heruntergespielt. Aber Bettina Röhl weist darauf hin, dass die Klimakleber mit den Linksextremisten paktieren und jetzt sogar planen, für ihre künftigen Taten sich hinter Gitter setzen zu lassen?
Naja, das sind also schon Formen, nämlich der kompletten Negierung eines Rechtsstaates. Ich stelle ja den Rechtsstaat in Frage, wenn ich sehe, was da gerade abläuft, unter welcher Begrifflichkeit. Und wir sehen, dass hier die Legislative, also die politischen Entscheidungsgewalten für die Gesetzesgebung und die Justiz nicht getrennt sind, sondern offenbar ganz stark miteinander verzahnt sind. Denn ansonsten müsste sofort bei einem solchen Rechtsbruch wie der Blockierung einer Straße, die öffentlich-rechtlich übrigens auch von den Steuerzahlern finanziert wurde, dass man die einfach so blockiert aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Also ich stelle mir vor, jetzt würden beispielsweise die Falschen, also beispielsweise Politiker von der AfD dort eine solche Aktion machen und würden sich auf die Straße kleben und würden sich dafür einsetzen, dass Deutschland und die Industrie nicht untergeht. Und zwar egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich glaube, da wären die Schlagzeilen ganz anders und die politische Reaktion wäre auch ganz anders. Also wir müssen uns, und das ist meine Idee eigentlich immer wieder, uns Beispiele mal denken mit umgekehrten Vorzeichen und dann darüber nachdenken, wäre dann die Reaktion genauso. Dann erkennen wir die Doppelmoral.
Wäre sie natürlich nicht die Reaktion, ganz klar. Bettina Röhl, die schreibt auch für viele Zeitschriften und hat eine Menge Aufträge. Und die sagt Folgendes. Die Klimagruppe Letzte Generation, so nennen die sich ja, arbeitet mit der linksextremen Szene zusammen. In der aktuellen Trainingsanleitung für die Mitglieder, das zitiert jetzt die Bild-Zeitung, heißt es, hinsichtlich der Prozesskosten solle man einen Antrag bei der Roten Hilfe stellen. Und die Rote Hilfe betreut laut dem Verfassungsschutz, von dem sie beobachtet wird, Straftäter, um sie gezielt an die linksextreme Szene zu binden. Und als Gegenleistung erwartet dieser politische Verein zum Beispiel, dass die politischen Überzeugungen übernommen werden. Und das wird hier eingeordnet als gefährlicher Zusammenschluss.
Ja, ja, das geht also sogar so weit, dass also in Chatgruppen für den Knast sogar geworben wird. Also die letzte Generation, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlt sich das eher an wie die allerletzte Generation. Da wirbt die in ihren Chatgruppen zunehmend damit geworben, neue Mitglieder für sich zu gewinnen, und zwar Mitglieder, die bereit sind, in Gefängnis zu gehen. Nach dem Motto, hier werden quasi die großen Helden für die Menschheit mehr oder weniger ideologisch stilisiert, und dadurch, dass die meisten Menschen große Schwierigkeiten haben mit ihrem Selbstbewusstsein und dem Modebewusstsein sich eher unterworfen haben, haben wir auch die Problematik, dass so viele Menschen sich daran hängen, weil sie sind oft bindungslos, sie haben keine Mutter-Kind- Bindung ist ja dein Thema. Das sind also Menschen, die äußerst schwach sind und die sich nur in der Gruppe behaupten können, keine Eigenideologie aufbauen können oder eigene Ideen. Wir sehen das, wenn man beispielsweise in diese Gruppen reingeht und hält ihnen ein Mikrofon vors Gesicht und sagt, wogegen demonstriert ihr, was ist es denn jetzt genau? Und zwar sowohl, wenn das ein Bild-Zeitungsredakteur ist und dann kommt eigentlich nichts außer warme Luft und oder ein AfD beispielsweise, Mann, der mit einem Mikrofon rumläuft und sagt, wir fangen jetzt einfach mal Stimmen ein, wir wollen jetzt mal mit euch reden. Spätestens dann merkt man wirklich zum Teil erbärmliche Reaktionen genau unter diesen Menschen. Das heißt, wir haben hier eine Gruppierung von Ausgestoßenen aus meiner Sicht, die so groß in Eigenschwierigkeiten stecken, ihr eigenes Selbstbewusstsein zu haben, dass sie sich flüchten in diese Gruppierungen. Es ist schon fast hier eine soziale Einschätzung von meiner Seite, steht mir natürlich gar nicht zu.
Chefsoziologe, ja. Andreas Popp heute, genau. Im Einsatz im Podcast Stabil durch den Wandel. Andreas, wenn es hier heißt, dass diese roten Gruppen beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Wir aber neulich darüber gesprochen haben, dass der Verfassungsschutz ja selber, und zwar was die rechtsextreme Szene angeht, Blogs betreibt, postet, also sich einmischt, um sozusagen rechte Bürger aus der Reserve zu locken, dass die sich dann ihren Blogs oder ihren Kanälen anschließen, um sie dann sozusagen zu enttarnen. Glaubst du, dass es sowas auch bei der linksextremen Szene gibt von Seiten des Verfassungsschutzes?
Naja, wenn wir sehen, dass es da Gruppierungen gibt, die zum Beispiel auch anwaltliche Hilfe bieten, dann muss man sich fragen, wie ist das eigentlich finanziert? Und hier müsste man weiter reingehen und fragen, wo kommt das Geld eigentlich her? Kommt das aus irgendwelchen philanthropischen Gruppierungen? Und da geht so meine Vermutung hin, aber das müsste man überprüfen, weil das würde natürlich am ehesten in deren Werk der hybriden Kriegsführung beispielsweise passen. Ja, unterm Strich gesehen sehen wir, dass das System offenbar nicht genügend Rechtsextreme findet in Deutschland. Und das braucht man für das Narrativ, ein Feindbild aufzubauen. Und wenn es nicht genügend gibt, wie man sich gerne wünscht, dann muss man eben halt selber welche aufbauen auf Steuerzahlerkosten und das vom Verfassungsschutz, um dann eine möglichst schlagkräftige Truppe zu repräsentieren, die eigentlich gar nicht da wäre, wenn der Staat sie nicht finanzieren würde, um dann eben halt das Feindbild aufrechtzuerhalten. Eigentlich überschaubar.
Ja, und ich möchte mal hier auf diese Gruppen zurückkommen, die letzte Generation. Was machen die? Die schreiben also da in ihren Chatgruppen wörtlich, wenn du dir vorstellen kannst, für 30 bis 60 Tage ins Gefängnis zu gehen oder einfach nur neugierig bist, was es mit diesem Vorhaben auf sich hat, komm vorbei, lächelndes Smiley. Und das heißt hier bei der Bild-Zeitung, dass die Gruppe sich offenbar immer stärker darauf vorbereite, Aktionen zu begehen, die durchaus im Gefängnis enden und durch Videoveranstaltungen mit dem Titel Gefängnisschmiede inspirieren sie neue und bestehende Mitglieder für den Knast. Andreas, das klingt ja auch so eigentlich nach einer gelangweilten Jugend, die keine Impulse mehr hat und da jetzt mal sich auf ein tolles Abenteuer einlassen könnte.
Ja, genau. Also es ist natürlich so, dass sie sich zu Freiheitskämpfern jetzt aufwerten lassen. Glauben sie zumindest. Und das ist das Problem. Nochmals, wir sind in einer Zeit, wo durch die Schulbildung, durch die Abrichtung mehr oder weniger ein Durchschnitt produziert wird. Keiner entspricht den Normen beispielsweise, die uns in den Medien dargestellt werden. Stellen wir uns beispielsweise auf der einen Seite jetzt diese ganzen Influencer vor, die sich permanent irgendwie halbnackt meinetwegen abbilden. Und dann haben wir auf der anderen Seite Schlagzeilen von großen beispielsweise Zeitungen, die sagen, dass die Kinder und Jugendlichen an einer starken Übergewichtssituation handelt. Das heißt, dass die Ideale werden noch stärker von den tatsächlichen Realitäten abgelenkt. Und das führt natürlich dazu, dass man dann schwache Persönlichkeiten, die regelrecht instrumentalisiert werden, produziert wurden, dann vor diesen Karren spannt, damit sie sowas wie Selbstbewusstsein bekommen.
Naja, also du hast es vorhin schon gesagt, es wird seit vielen Jahrzehnten ja von politischer Seite her das Modell Mutter-Kind-Trennung propagiert, durchgezogen, steuerlich auch gesteuert. Und damit ist auch klar, dass natürlich viel mehr Menschen innerlich nicht so stabil im Leben stehen, wie sie stehen könnten, wenn man auf ihre natürlichen Bedürfnisse noch mehr Rücksicht nehmen würde. Ich möchte mal auf Bettina Röhl zum Abschluss dieses Themas zurückkommen. Die schreibt unter anderem, die hat ja ein Buch geschrieben, die RAF hat euch lieb. Darin schildert sie eben genau das, was ihre Mutter Ulrike Meinhof mit Andreas Bader damals mit der RAF angezettelt hatte. Und diese RAF, die ist aus der in Anführung harmlosen 68er Studentenbewegung in der Bundesrepublik entstanden und war summa summarum insgesamt für 34 Morde verantwortlich. Und Bettina Röhl sagt, die letzte Generation ist schon auf der Ziellinie der RAF. Terrorismus ist immer Selbstdarstellung, wie zum Beispiel Van Gogh besudeln oder Straßenblockaden oder Pipeline-Gelände zu stürmen.
Naja, also nichts ist dumm genug, auch um im Prinzip in irgendeiner Form so etwas wie Ethik, Moral oder auch das Gewissen noch einmal zu fragen. Denn wir haben ja unsere Intuition, wir haben unsere Empfindung. Das ist etwas anderes als der Verstand. Ein gesunder Menschenverstand ist gar nicht relevant. Ich bezweifle, dass es ihn gibt, sondern die Kombination aus Geist und Verstand, das sind die eigentlichen Spieler in dem Ganzen, wobei der Verstand unterhalb des Geistes steht. Und diesen Geist finden wir in unserem Gewissen wieder. Und diese Gewissenlosigkeit, die wird quasi dressiert. Natürlich unter einem Vorwand, du wirst ein Märtyrer für die Menschheit, weil du dich eben halt für diese sogenannte letzte Generation einsetzt. Dazu gehört natürlich eine ordentliche Portion auch produzierter Stumpfsinn und natürlich eben halt auch dieses mangelnde Selbstbewusstsein. Und dann sind das die logischen Ergebnisse.
Und wir kommen gleich zur nächsten Klimaaktivistin. Jedenfalls ist sie als solche in den letzten Jahren aufgefallen. Das ist deine lieblingsschwedische Jugendliche, inzwischen junge Frau mit 19, Greta Thunberg. Die Welt schreibt über sie, dass Thunberg jetzt die Überwindung des unterdrückerischen und rassistischen Systems des Westen fordert. Und das, finde ich, ist ein sehr spannendes Thema, denn da liegt sie ja im Prinzip gar nicht so falsch, dass dieses westliche System unterdrückerisch ist und natürlich durch Kolonialisierung und so weiter über hunderte Jahre rassistisch agiert hat. Aber das wird jetzt in Zusammenhang gebracht mit der sogenannten Klimakrise, mit dem Klimachange. Und sie hat einen Besuch abgestattet in London, um ihr neues Buch zu präsentieren. Das heißt The Climate Book. Und jetzt hat sie da schon Klartext gesprochen und hat sich in politische Gewässer gewagt, schreibt die Welt, als ob sie sich vorher nicht in politische Gewässer gewagt habe, und rief damit zu einer systemweiten Transformation auf, mit dem Hinweis, dass die derzeitige Normalität der Welt, diktiert von den Machthabern, den Klimazusammenbruch überhaupt erst verursacht habe.
Naja, okay, man holt jetzt natürlich dieses Kunstprodukt aus meiner Sicht Thunberg wieder raus. Aus meiner Sicht kann ich da nicht erkennen, dass sie aus Eigeninitiative damals schon mit 16 Jahren so etwas gemacht hat, sondern sie wurde ja quasi inszeniert. Und viele der Daten im Hintergrund, im Nachhinein, haben es ja auch bewiesen, dass dort eben halt eine riesengroße Struktur hinterstand. Selbst wenn es gewesen wäre von ihr alleine, sie hätte ohne die Möglichkeiten, die sie von außen erfahren hat, als Kraft durch die gesamten Medien, das niemals erreicht, so an die Öffentlichkeit zu kommen, denn sie hat sich ja angeblich irgendwann in Schweden auf einen Bürgersteig gesetzt mit einem Schild und hat sich gegen den Klimawandel ausgesprochen und damit wurde sie weltberühmt. Wer das glaubt, der ist auch mit dem Klammerbeutel gepudert worden.
Naja gut, man hat ja inzwischen auch nachgewiesen, dass ihre gesamte Familie, ihre Mutter, der Vater, die Vorfahren ja alle politisch sehr vernetzt gewesen sind und noch sind und auch engagiert. Und der Verdacht liegt gar nicht so weit entfernt, dass das Ganze eine, ja, ihr wisst schon, eine Aktion ist, die durchaus ins Auge gefasst wurde. Möglicherweise geht sie jetzt einfach in die nächste Phase ihres öffentlichen Auftrittes. Und sie sagt halt, dass die Tatsache, dass wir in einem System leben, dass durch Kolonialismus, Imperialismus, Unterdrückung und Völkermord geprägt ist, aber eben durch den sogenannten globalen Norden definiert wurde, um Reichtum anzuhäufen, dass dies jetzt unsere gegenwärtige Weltordnung prägt. Andreas, das ist das, was wir jetzt immer öfter lesen, in allen möglichen Zusammenhängen, ob es um Hunger in der Welt geht, um Energie in der Welt oder eben wie bei Frau Thunberg insgesamt ums Thema Klima, dass man sagt, der globale Norden, der Westen, USA, Europa, die sind schuld an allem, was jetzt kommt. In welche Richtung, wenn wir jetzt mal unterstellen würden, dass das einer Agenda folgt, in welche Richtung könnte das gehen?
Naja, es geht natürlich in neue Feindbilder, die aufgebaut werden. Nicht nur alter weißer Mann, sondern auch alte weiße Frau und irgendwann auch junge weiße Frau und junger weißer Mann, bis es denn irgendwann beim weißen Kind ist. Und genau darauf geht es hin. Das heißt, das Pendel der Aggression, der sogenannten Wechselwirkung, soll nicht zum Stillstand gebracht werden, sondern angetrieben. Das ist meine Sichtweise des Ganzen. Als du zum Beispiel geschrieben hast in deinem Buch Blutgericht Europa, hast du ganz explizit auf diese Thematik dieser dramatischen Kolonialisierung hingewiesen. Und zwar von der Kolonialisierung der Römer, zum Beispiel in das Germanische Reich, dann wie die Opfer der Germanen selbst zu Täter wurden, indem sie dann andere Gebiete annektiert haben und wurden dort kolonialistisch tätig. So. Und so entstand dann jetzt im Prinzip immer wieder dieses Pendel. Zurzeit haben wir eine ungezügelte illegale Einwanderung von Menschen, die sich ein besseres Leben erhoffen in Europa und aus anderen Kulturkreisen kommen. Und was jetzt kommt, ist nichts anderes, als dass Frau Thunberg in dieses Feuer, was dort flammt, des Hasses, der Hetze und der Spaltung, jetzt nochmal ordentlich Benzin reingießt. Und ich habe das Gefühl, dass hier externe Quellen natürlich eine solche Ikone, ein solches Kunstprodukt wie Thunberg, ich bezweifle, dass sie das aus eigener Initiative tut, dass man dieses Kunstprodukt nochmal wieder aus der Taufe hebt, um dann eben halt das Aggressionspotenzial noch weiter nach oben zu bringen. Natürlich unter dem Deckmantel des Friedens, und wir müssen uns klar sein, wer sind die Täter und wer sind die Opfer. So einfach gehen die Spiele leider nicht.
Du hast das Buch Blutgericht Europa erwähnt. Da wird der Niedergang auch Deutschlands und Europas dargestellt als notwendige Konsequenz aus all diesen zurückliegenden Ereignissen, die Jahrhunderte Jahre zurückliegen. Und ich möchte vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass in diesem Buch nicht nur die irdisch-materiellen Vorgänge, sondern vor allem die geistigen Vorgänge und Entwicklungen geschildert werden. Ich habe da versucht, die Zusammenhänge auch herzustellen, basierend auf den drei Bänden im Lichte der Wahrheit, um das Gesetz der Wechselwirkung unter anderem näher zu beleuchten im Zusammenhang mit diesen politischen interkontinentalen Verschiebungen.
Ja, und ich möchte nochmal sagen, ich habe ja einige Jahre erlebt dieser Entwicklung dieses Buches, weil das ist nicht irgendwie mal innerhalb von ein paar wenigen Monaten entstanden, sondern über ein Jahrzehnt hat es gedauert, bis das Buch fertig war. Es ist für mich ein absolutes, geniales Grundlagenwerk. Ich darf das sagen, und wenn da jetzt einer eine Werbung reininterpretiert, dann soll er das tun. Wer aber wirklich die Zusammenhänge erfahren will, und zwar übrigens auch auf der Basis der Wissenschaft, die auch die ganz normalen Standardmedien und die ganz normalen Mainstream-Sichtweisen auch argumentieren. Das sind dieselben Wissenschaftler. Es wird nur einfach unter einer anderen Perspektive, nämlich der geistigen Schöpfungsperspektive, insgesamt bewertet und kommt dann zu einem extremen neuen Bewusstsein, in dem sich bei mir zum Beispiel Türen und Tore geöffnet haben, die gesamte Geschichte nochmal neu zu bewerten. Übrigens im Ergebnis gar nicht anders, aber mit dem Ziel, dass dieses Pendel der Aggression zum Stillstand kommt. Das heißt, Lösungsorientiertheit, das ist entscheidend. Das letzte Kapitel, nämlich der Genesung, das ist für mich ganz wesentlich.
Ja, danke, dass du das sagst. Ich weiß inzwischen von einigen Menschen, die das Buch gelesen hatten und danach die drei grünen Bücher besser verstanden haben, weil es einfach so eine irdische Brücke vielleicht noch mal an mancher Stelle gewesen sein könnte, eine Art Einstieg, genau. Und da geht es ja auch um die Rolle Karls des Großen, der ja im 8. und 9. Jahrhundert Europa sozusagen man sagte damals christianisiert, Andreas hat diesen wunderbaren Begriff kirchianisiert geprägt, der auch viel besser zutrifft darauf, und wo eben auch schon damals das Christentum verbogen wurde und tatsächlich blutige Abschlachtungen im Namen Gottes vorgenommen wurden. Und dass sich so etwas nicht in der Welt lässt, ohne dass es eine Wechselwirkung, einen Pendelschlag zurückgibt, ist eh klar. Naja, und das wird halt darin erläutert. Also Karl der Große als Schicksal für Europa. Wir haben heute Karl den Lauten, ne? Aber der kommt auch nicht dran. Und Andreas, wenn wir jetzt über Greta Thunberg sprechen und über die sogenannten Klimaaktivisten, die in Wirklichkeit schon nah am Terrorismus dran sind, dann ist das nächste Thema, mit dem sich NTV beschäftigt hat, etwas, ich würde mal sagen, aufsehenerregend, denn man spricht jetzt immer mehr über Public Shaming mit dem Zusammenhang zum Thema Klima. Und hier wird gefragt bei NTV, die ja jetzt eine, was ist das, NTV-Sendung, NTV-Ecke haben irgendwie, muss ich noch mal rausgucken. Da wird jetzt eine Professorin, und zwar für Nachhaltigkeit, an der Hochschule Neu-Ulm interviewt. Judith Meyer heißt sie. Und da wird die Frage eben geklärt, gehören Klimasünder an den Umweltpranger? Also, dass so etwas jetzt überhaupt schon diskutiert wird, zeigt, in welche Richtung offenbar Wünsche oder auch Entwicklungen gehen sollen. Und es wird hier in dem Artikel mal angefangen damit, dass das ja auch nicht so neu ist, denn zum Beispiel gäbe es in Slowenien einen Online-Pranger für Steuersünder, in den USA für Menschen, die wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden. In Schweden wurde der Begriff des Flugshaming schon geprägt, also sollten Klimasünder sozusagen gebasht werden nach außen hin, wenn sie oft fliegen. Ich würde mal sagen, es gibt ja auch ein Public Shaming, wenn du eine andere Meinung vertrittst als das, was der Mainstream vertritt. Da gibt es auch ein Public Shaming. Ich weiß selber, wovon ich rede. Aber Andreas, was ist das jetzt für eine Entwicklung?
Naja, das ist natürlich ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen, wie immer. Und wenn dem denn so wäre, wie Sie sagen, dann müsste ja auf der Klimasünderliste auf Platz 1 Joe Biden stehen. Wenn ich mir mal ansehe, die Air Force One, da wird eine Person mit Gefolge transportiert mit mehreren Begleitflugzeugen zu irgendeinem anderen Bereich. Damit wird natürlich argumentiert, dass dieser Mensch ja der wichtigste Mensch ist, der die wichtigsten Entscheidungen fällt und der ja die Führung mehr oder weniger nicht nur der USA, sondern der vielen Anhängenden, auch Vasallen kann man ruhig sagen, aber eben halt auch mehr oder weniger eine Art Weltpolizei leitet. Wenn wir uns allerdings die Reden von Herrn Biden ansehen und wir sehen im Prinzip, dass sein Gesundheitszustand eher fraglich ist und man sich fragt, ob er wirklich selbst Entscheidungen trifft, dann frage ich mich, inwieweit denn unter diesen allen sichtbar bekannten Umständen die Verhältnismäßigkeit mit der Sicherheit noch erklärbar sein soll, dass Herr Biden beispielsweise nach sonst wohin fliegt, Arabien oder sonst was, und Monate vorher schon ein gigantischer Aufwand alleine, in dem Gullideckel zugeschweißt werden und so weiter, dass das da veranstaltet wird. Wenn wir uns diese Schadstoffbilanz eines einzigen Menschen dann mal ansehen, dann wäre er auf Platz 1. Diese Dinge stehen aber nirgendwo zur Disposition. Oder jetzt, was wir gerade gemacht haben, in Ägypten die große Klimaschutzkonferenz. Da haben wir gerade rausgesucht, dass 400 große Privatjets und Luxusjachten dort im Mittelmeer gerade antanzen, um dann eben halt den Klimaschutz dann zu bewerkstelligen, wobei das Kerosin für Flugzeuge gar nicht steuerpflichtig ist. Also das sind alles schon so komische Diskussionen, wo der normale Urlauber, der seine Pauschalreise machen will, der ist eigentlich der Täter.
Also diese Veranstaltung nennt sich sogar der 27. UN-Klimagipfel in Ägypten. Da geht es ums Thema Klima. Aber dort kann man eben auch dann hunderte Klimajets, Privatjets der großen, wohlhabenden und reichen Menschen, die nur das Beste für diese Welt wollen, beobachten. Du hast es gerade gesagt, ich habe das nämlich noch mal rausgesucht, was Ursula von der Leyen in Brüssel mit angeregt und auch vorgeschlagen hat. Der Mindeststeuersatz bei Passagierflugzeugen wird schrittweise ab 2023 eingeführt, um gleichzeitig den Bedarf für nachhaltigen Kraftstoff anzukurbeln, wird die EU-Kommission für die Fluggesellschaften dann einen vorgeschriebenen Mindestanteil definieren, den sie bei jeder Tankfüllung beziehen müssen. Aber Privatjets und Frachtflüge werden von dieser EU-Kraftsteuer ausgenommen. Denn Privatjets werden als Geschäftsluftfahrt klassifiziert, heißt es hier in einer Meldung. Und da die Jets von Unternehmen genutzt werden, um privat Passagiere oder Güter zu befördern, was als wörtlich Hilfsmittel für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit definiert wird, gelten sie als eine Variante des kommerziellen Frachtflugzeugs.
Also der Manager, der mit einer Linie fliegt, möglichst noch Economy, weil er versucht eben halt so umweltunschädlich wie möglich zu sein, der muss auf jeden Fall eine Kerosinsteuer drauflegen, während derjenige, der mit seinem Privatjet alleine mit zwei Triebwerken durch die Gegend fliegt, ich möchte diese Größenordnung gar nicht mal kalkulieren, wo das liegt. Übrigens, Privatjets und Yachten sind auch vom CO2-Handel ausgenommen. Auch große Motorräder Motorjachten, also da freuen wir uns drüber, die liegen nämlich auch dort vor Anker in Ägypten, wenn sie dann mit ihren Yachten kommen, mit den Hubschraubern dann weitergeflogen werden. So läuft das eben halt und ich glaube, das ist erstmal das Entscheidende, was wir dazu zu sagen haben.
Wir wollen mal bleiben bei den Großen, Reichen und Schönen und sind schon bei Tom Buro, bei dem Intendanten des WDR. Und der hat eine Rede gehalten in Hamburg im, was war das für ein Club an der Alster? Da sind ja, Überseeclub, dürfen da inzwischen auch Frauen rein? Meist früher war das so, glaube ich, dass da nur Männer rein durften. Das ist mit Sicherheit längst geändert worden. Und er hat in dieser Rede verraten, wie er sich die Zukunft von ARD und ZDF vorstellt. Und das könnte man als eine Revolution bezeichnen, von der er selber auch spricht. Er sagt wörtlich, wir müssen aus dem bisherigen System ausbrechen. Und dann hat er eine große Reform, Rundfunkreform, angekündigt beziehungsweise vorgeschlagen und einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Öffentlich-Rechtlichen. Und dann kommt ein Zitat, da wundert man sich, da sagte er, mein fester Eindruck ist, Deutschland scheint uns in 10 Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen und auch finanzieren zu wollen wie heute. Ja. 10 Jahre noch?
Ja, ich weiß nicht, wie er auf 10 Jahre kommt, wenn er sagen würde, Deutschland scheint uns seit 10 Jahren nicht mehr in den Umfang finanzieren zu wollen, dann wird wahrscheinlich ein Schuh raus.
Aber vielleicht hat er sich versprochen.
Ja, vielleicht hat er das gemeint. Er hat gesagt, nicht in 10 Jahren, er meint wahrscheinlich seit 10 Jahren wollen sie uns nicht mehr finanzieren. Ja, natürlich nicht, weil es eine Zwangsgebühr ist und diese Zwangsgebühr führt dazu, wenn man sie nicht bezahlt, dass man dann notfalls sogar in den Knast gehen muss. Das nannte man eben halt in kriminellen Kreisen Schutzgelderpressung. Nun darf man das nicht so nennen, weil das ja durch den Staat legitimiert wurde. Interessanterweise nicht als Steuer deklariert, sondern als Beitrag. Beitrag klingt natürlich besser als Steuer oder Prämie, aber das hat was mit Marketing zu tun. Also unterm Strich gesehen ist es so, dass viele Leute eben ganz deutlich wissen, dass die Medien ihrem Auftrag nicht mehr gerecht werden, nämlich zum Beispiel den Finger in die Wunde zu legen der Politik, wie auch wenn die Politik dafür verantwortlich ist, dass sie ihre Gebühren bekommen. Denn die Rahmenbedingungen werden aus der Politik gemacht. Und hier merkt man eben halt diese deutliche Verzahnung. Jetzt fliegt es auf. Und die Machtstrukturen. Und wenn man mal so sich die Gehälterstrukturen von Herrn Buro und auch anderen Kollegen mal ansieht und stellt fest, dass die mehr verdienen als ein Bundeskanzler oder Präsident, dann merkt man natürlich auch, im Gehalt spiegelt sich auch das Machtpotenzial wieder. Und hier sehen wir eben halt, dass die Politik weit weniger Macht hat als die Medien und das darüberliegende Finanzsystem.
Also der Herr Buro, der hat ja auch noch etwas gesagt, wörtlich. Wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen, wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben. Aber dafür ist der gemeinnützige Rundfunk einfach zu wichtig. Zitat Ende. Das glaubt er tatsächlich. Und er meint offenbar auch, das ist ja, Andreas, das ist ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ja, man kann sagen, eine Informationsversorgung, eine sichere Informationsversorgung durch den Staat, also mit anderen Worten eine Art Staatssicherheit.
Ja, also ich versuche das mal aus der Perspektive von Herrn Buro zu sehen, der natürlich auch für seine Kollegen spricht. Also es ist ja so, wenn man dort einmal drin sitzt in einem solchen großen, in so einer Sendeanstalt, dann ist das ja mehr oder weniger wie ein Beamtendasein. Also wenn ich sehe, dass man beispielsweise nur 1 oder 2 Tage irgendwo in einer Position sein muss und damit schon mehr Altersversorgungsansprüche erworben hat, als ein normaler Arbeiter in 40 Arbeitsjahren jemals erreichen könnte, selbst wenn er die Beitragsbemessungsgrenze von Anfang an bezahlt hat, also Höchstbeiträge gezahlt hat, dann merkt man eben halt schon, in welche Richtung das hier geht. Unterm Strich gesehen ist es so, man sitzt hier natürlich an einer Krippe und da fließt das Geld immer wieder neu rein. Und darauf kann man bauen, man braucht sich keine Sorgen machen. Man weiß Anfang des Jahres schon, was man Ende des Jahres verdient haben wird. Und das kennt der normale Bürger eben halt gar nicht. Das kennt man nur, wenn man in solchen Systemen, die mit bestimmten Zwangsgebühren arbeiten, Steuern und so weiter, wenn die damit finanziert werden. Und aus diesem Grunde haben die auch eine andere Ausweispflicht als ein privates Unternehmen. Ich habe kein Problem damit, dass ein Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns eine, wer weiß, was für eine Limousine fährt, ein Privatjet fliegt und so viele Mitarbeiter an Sicherheitskräften unterhält, wenn er es denn selbst bezahlt aus seinen eigenen Aktivitäten. Denn er könnte nämlich nächstes Jahr pleite sein. Das ist eben halt bei solchen Unternehmen nicht möglich. Stellen wir uns vor, der ganze öffentlich-rechtliche Sendebetrieb würde wegfallen. Dann würden unglaublich viele Journalisten ins soziale Elend fallen, weil ihre Fähigkeiten und auch ihre freien Gedankenmöglichkeiten, die man ihnen ja aberzogen hat in solchen Sendeanstalten, man nennt es ja auch Anstalt, ist interessant. Und wer in einer solchen Anstalt gesessen hat, beim NDR beispielsweise oder beim WDR oder sonst was, der wird natürlich auch irgendwann verändert in seiner Situation und verliert jedes unternehmerische Engagement, Unternehmer im Sinne von Unternehmen, nicht im Sinne von Unterlassen. Und die meisten sind auch da Unterlasser. Genau hier ist es ein Riesenproblem und Buro hat schlichtweg Sorge, dass die Leute ins Elend fallen, weil sie ihr Geld nicht wert sind. Das wissen sie.
Ja, danke schön für diese Ausführungen. Aber es gibt ja auch, ehrlich gesagt, eine Menge Skandale im Moment. Man könnte sich vielleicht auch fragen, ob eventuell Tom Buro da jetzt in die Bresche gesprungen ist, weil er etwas gerade rücken wollte. Denn wir haben ja extrem viele Meldungen in den letzten Wochen und Monaten gehabt über zahlreiche Vergehen in den Sendern, ob das machthungrige Direktionen sind in den Funkhäusern oder überschnappende Intendanten, die zu viel Geld verbraten. Und der Business Insider hat zum Beispiel gerade auch wieder einen Artikel veröffentlicht vor einigen Tagen und hat davon gesprochen, dass man wie in einem Fürstentum durchregiert und dass NDR-Redakteure zum Beispiel in internen Untersuchungen schwere Vorwürfe erhoben hätten gegen die Direktorin, aber dass jetzt der gesamte NDR, also nicht nur das Funkhaus Hamburg, sondern eben auch Kiel, da gab es ja auch Verwerfungen, aber auch Niedersachsen, aber auch Schwerin, dass jetzt überall Untersuchungskommissionen eingerichtet werden, weil bis zu 80% der Mitarbeiter wegen dieses Drucks in den Funkhäusern eigentlich schon erwogen hatten, zu kündigen.
Also mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, wer an der Krippe sitzt, der frisst. Und wenn einer frisst und er merkt, es passiert nichts, dann kommt am nächsten Tag noch mal ein Schlag mehr aus der Suppenkelle. Und einen Tag später noch ein bisschen mehr. Und irgendwann ist dann der Bann gebrochen. Es wird hier so suggeriert, als würden jetzt hier irgendwelche Fehlstellungen plötzlich auftauchen, die niemand geahnt hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, das sagt mir mein gesunder Menschenverstand, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle gewusst haben, wie es läuft. Es war nur normal. Wenn dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Genau dieselben Methoden, die finden wir ja auch in der Politik. Wenn man zum Beispiel bei den Grünen Politik machen will und man hat die entsprechenden Kriterien, die man braucht, keine Ausbildung, vielleicht kein gutes Äußeres, ein bisschen Übergewicht und dann hat man eine gute Chance, dort eben halt nach oben zu kommen, um dann eben halt dort sein Wesen zu treiben. Und das sind genau die Probleme, mit denen wir hier gerade zu tun haben. Also,
meine Frage ist immer, wenn jemand wie jeder deutsche Bürger oder jeder Bürger, der in Deutschland lebt, gezwungen wird, diese Zwangsabgabe jeden Monat von knapp 20 Euro zu entrichten, dass der nicht auch ein Mitspracherecht hat. Das ist das, was mir immer wieder hier als Frage auftaucht, während Herr Buro bei dieser Rede, über die übrigens der gesamte Mainstream dann die nächsten Tage geschrieben hat, bis heute, gesagt hat, er würde da gar nicht als Intendant sprechen, sondern als Privatperson.
Naja, das ist eben halt so. Also wir haben hier eine Situation, dass Buro sehr wohl erkennt, denn der ist ja nicht dumm, dass hier gerade etwas zusammenbricht und zwar vor seinen Augen und er sitzt gerade am Steuer. Das ist immer ziemlich doof, wenn man selber derjenige ist, der dann nachher verkünden muss, dass der Laden zusammengebrochen ist. Das Problem ist, dass die Menschen erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Pressefreiheit und einer freien Presse. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Pressefreiheit gibt es ja. Zum Beispiel kann der Springer-Konzern oder Augstein, die haben die Freiheit, das zu veröffentlichen, was sie wollen. Aber die Situation ist etwas anderes. Es ist eine freie Presse. Die haben wir eben nicht, wie du gerade sagst. Warum haben andere nicht die Möglichkeit, nach einem bestimmten Algorithmus auch mal die Tagesschau zu machen? Du könntest zum Beispiel die Tagesschau mal aus einer anderen Perspektive machen. Du kennst sogar das Studio, sodass verschiedene Perspektiven von Anbietern einfach mal eine solche Situation machen, wo dann das Volk auch repräsentiert wird, weil die ja auch verpflichtet werden zu zahlen. Also müssten auch die Alternativen mal die Chance haben, eine solche Sendung wie die Tagesschau zur besten Sendezeit auf ARD, erste Programm, zu gestalten. Ich bin sicher, da hätten gar nicht so viele etwas dagegen. Wäre jederzeit möglich. Aber die Presse ist eben nicht frei, weil sie muss entweder Gewinne machen oder sie dient irgendwelchen Herren, die sie finanzieren müssen. Und finanzieren tun sie nicht die Bürger wirklich, sondern der Staat, indem sie die Bürger zwingen, es zu finanzieren. Das ist der Knackpunkt.
Ja, und während also der Spiegel zum Beispiel ganz begeistert über diese Rede von Tom Buro ist, der ja so völlig ohne Schere im Kopf da reagiert habe, in dieser Rede trotz der vielen Skandale, frage ich mich, warum hat er eigentlich nicht einmal in dieser Rede über die Glaubwürdigkeit gesprochen, die in Wahrheit ja eingebüßt wurde und viele Menschen dem ganzen System nicht mehr vertrauen. Er sagt natürlich auch, und das ist das, was hier ganz sachlich dann diskutiert wird, ja, ob es dann wirklich zwei große Systeme braucht, wie die ARD und das ZDF, dieses bisherige Nebeneinander, fragt er, ist das eigentlich nötig? Ich wollte hier auch noch mal so ein bisschen auf die Inhalte eingehen, was er da gesagt hat. Und er sagt, ja, okay, was ist denn mit den regionalen Programmen? Sollen die alle als Vollprogramme bleiben? Das ist nämlich in der Tat auch eine spannende Frage alleine, wenn man sich den NDR anguckt, der 4 Landesfunkhäuser hat. Ich kenne ja nun dieses System besonders gut, weil ich da lange drin war. Und jedes Landesfunkhaus seine eigene Berichterstattung über die Regionen macht, finde ich ja eigentlich auch gut, haben die Leute auch gern. Aber das sind natürlich alles Dinge, die viel kosten. Jetzt wird in Frage gestellt die Rolle der Orchester, der Big Bands, der Chöre. Also wird auch so der Kulturabbruch wahrscheinlich weiter jetzt hier diskutiert werden. Und Andreas, natürlich geht es auch um die Pensionsansprüche, die die Senderfinanzen belasten. Und dazu kann man vielleicht auch noch mal ein Wort sagen.
Ja, ich meine, die Pensionslasten sind nun mal der entscheidende Faktor. Das heißt, das sind Millionen und Abermillionen, die jedes Jahr rausgehen, um die Menschen zu finanzieren, die gar nicht mehr arbeiten. Und dieses Geld steht dann einer Sendung nicht mehr zur Verfügung. Und wir haben hier natürlich eine Situation, dass viele Menschen auch irgendwann sagen, das macht keinen Sinn. Es fehlt mir hier das unternehmerische Denken. Buro wäre ja niemals von allein auf die Situation gekommen, dass es sich alles nicht mehr rechnet, sondern er kommt nur deshalb auf diese Lage, weil er jetzt plötzlich mit dem Rücken an der Wand steht, weil die ganzen Systeme aufgeflogen sind. Das ist ja der Punkt. Jeder Unternehmer würde sofort sagen, die und die Filialen mache ich dicht, die machen alle doppelt. Wenn ich sehe ARD und ZDF, die gleichzeitig dann irgendwann damals als Prinz Charles und Lady Di geheiratet haben, dann waren von allen Sendungen separate Teams, die sind alle einzeln rübergeflogen und haben alle dasselbe berichtet und auf allen Sendungen lief im Prinzip ein identisches Programm, aber mit einer 10-fachen Kostenquote, die man hätte reduzieren können. Jeder Unternehmer würde sagen, stopp, geht nicht. Aber eben halt diese Abrichtung der öffentlich-rechtlichen und dieser Beamtenstrukturen führen dazu, dass unternehmerisches Denken, und zwar auch im Sinne der Effizienz der Unterrichtung und der entsprechenden Programme, dass das einfach gar nicht mehr stattfindet, weil das war so, es läuft, man lebt gut, man braucht sich keine Gedanken machen. Und die können sich natürlich nicht in die Menschen reinversetzen, was es bedeutet, nicht mehr zu wissen, ob man vielleicht obdachlos wird, seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Das sind Dinge, die kennen die einfach nicht.
Ja, aber es ist natürlich jetzt eine Entwicklung für die ganze Welt, dass diese Themen näher an alle herankommen. Bei mir ist immer wieder der Eindruck, der vorherrscht, dass viele Leute, die, wie du immer so schön sagst, an der Krippe da noch sitzen in den öffentlich-rechtlichen Medien, dass die sich so etwas gar nicht vorstellen können und immer noch sicher fühlen hinter diesen Redaktionsmauern, wo man sich ja durchaus verkriechen kann, wenngleich natürlich schon die Straßenumfragen von ARD und ZDF für jeden Reporter zunehmend eine Zumutung werden, weil die Menschen wütend sind und natürlich auch schimpfen und fordern eine wahrheitsgemäße Berichterstattung. Und ja, tatsächlich, wenn ich so jetzt das Thema, und damit sind wir nämlich beim nächsten, Nord Stream 1 und 2 sehe. Wir haben gestern ein Video eingestellt, wir hatten auch hier schon darüber gesprochen an der Stelle, dass der amerikanische Journalist Mike Adams den Geschichts- und Militärexperten Michael Yon interviewt hat, der sich bei BASF gut auskennt und der eben klagt darüber, wie alles in den Dutten geht in Europa und Europa einen Zusammenbruch prognostiziert hat, weil Russland jetzt kein Öl, kein Gas mehr liefert an Europa, an Deutschland und jetzt neue Abhängigkeiten plötzlich entstanden sind. Das war ja unser Kernthema vorgestern, Andreas. Und jetzt, das meldet NTV, jetzt hat sich Russland, also Wladimir Putin, an die Öffentlichkeit gewandt und die Vorwürfe erneuert gegen London an den mutmaßlichen Anschlägen auf Nord Stream maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Und die werden da ganz konkret. Und da heißt es, Mitglieder einer Einheit der britischen Marine hätten Ende September an der Planung, Belieferung und Ausführung des Terrorangriffs mitgewirkt. So das Verteidigungsministerium in Moskau bei Telegram, schreibt NTV. Und es heißt hier, dass auch Herr Putin als Russlands Präsident wenige Tage nach den Explosionen an der Pipeline so pauschal die Angelsachsen für die Vorfälle verantwortlich gemacht hat. Die Angelsachsen hätten durch die Organisation von Explosionen an den internationalen Gaspipelines damit begonnen, die europäische Energieinfrastruktur zu zerstören. Diese beiden genannten Journalisten haben wie selbstverständlich von den USA gesprochen, dass die das gemacht hätten, was offenbar in den USA in freien Medien inzwischen Konsens zu sein scheint.
Naja, natürlich muss ja irgendwann auch, weil die Frage nach dem, wem nutzt es, immer die entscheidende ist, auch wenn man das mittlerweile vorwirft von den Mainstream-Medien, die fragen immer, wem nutzt das cui bono? Daran erkennt man schon den Verschwörungstheoretiker. Nein, das ist die entscheidende Frage. Wenn ich einen solchen Vorgang insgesamt betrachte, dann sehe ich, dass vorher eine Abhängigkeit von russischem Gas übrigens in Frieden zustande kam. Jetzt sehe ich plötzlich, dass es da eine intraspezifische Aggression gibt aus der US-Sicht gegenüber Russland und zufällig wird dann im Prinzip Europa durch eine solche Sprengung eben vom russischen Gas final abgeschnitten. Und es dient natürlich dann letztendlich dem System der westlichen Welt. Und das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, wenn man dann sieht, denn Russland hatte sich ja wiederholt darüber beschwert, dass es nicht in die internationale Untersuchung zu den mutmaßlich durch Sabotageakte verursachten Lecks überhaupt mit einbezogen wurden. Das heißt also, die waren nicht dabei. Und man hat nur gewusst am Anfang gleich, das war so ein bisschen aus einem Effekt heraus, die Russen waren's. Wenn es auch nur einen Hinweis gäbe, dass es die Russen gewesen sein könnten, die Medien wären voll. Das ist meine Interpretation in Anbetracht der Tatsache, dass das Ganze stiefmütterlich behandelt wird und diese ganze Geschichte eine Auswirkung hat, die weitergeht als 9-11 seinerzeit, in der ökonomischen Auswirkung ist es weiter. Dann frage ich mich hier, stimmt doch etwas nicht? Und alles spricht momentan dafür, dass es sehr wohl in eine bestimmte Richtung geht, aber die kommt nicht aus Russland.
Ja, das ist natürlich immer schwer, alles zu diskutieren. Wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, Russland war nicht dabei, als die Ursachen untersucht wurden. Wir haben am vergangenen Mittwoch auch darüber gesprochen und näher beleuchtet, dass das Flüssiggas, das jetzt von den USA nach Deutschland geliefert wird über Frachter, Tanker, dass das zigmal teurer ist als das, was vorher gezahlt wurde nach Russland. Und die Abhängigkeit Europas und Deutschlands von den Flüssiggaslieferungen aus den USA wird nun immer deutlicher. Und da hat eben auch Herr Putin geäußert, dass die USA Druck auf die europäischen Länder ausübten, um die Versorgung mit russischem Gas vollständig zu unterbrechen. Und er hatte damals weiter gesagt, damit wollten die Vereinigten Staaten den europäischen Markt selbst erobern. Das ist zurückgewiesen worden von dem amerikanischen Außenminister Blinken. Und der hat wörtlich gesagt, ich habe wirklich nichts über die absurde Behauptung von Präsident Putin zu sagen, dass wir oder andere Partner oder Verbündete irgendwie dafür verantwortlich sind. Aber deutlich wird ja jetzt immer mehr, man hat Deutschland vor allem vorgeworfen, ihr habt euch mit eurer Politik abhängig gemacht. Andreas, was passiert denn jetzt? Ist das irgendetwas anderes?
Nein, es ist genau dasselbe. Und das sehen wir spätestens auch jetzt aktuell, denn es gibt Informationen, dass LNG, also Flüssiggastanker, im Atlantik momentan ankern und nicht weiterfahren und das Gas nicht ausliefern, weil aus markttechnischen Gründen zurzeit die Preise zu günstig sind. Ich meine, USA ist ja der große Freund Deutschlands und Europas, so wird es zumindest dargestellt. Und wenn Freunde die Möglichkeit hätten, aufgrund der günstigen Preislage jetzt zum Beispiel das Gas günstiger an Europa zu verkaufen, es aber nicht tun, sondern die Schiffe im Atlantik stillstehen lassen und warten, dass die Preise wieder hochgehen, dann weiß ich nicht, was man da unter Freundschaft versteht. Das sind all diese Dinge, die hierfür sprechen. Und ehrlich gesagt, man braucht wirklich nur noch eins und eins zusammenzählen. Es gibt immer die Frage, was ist der gesamte Kontext und wie ist das Gesamte eingebunden, was gerade passiert? Und dann kommt man relativ schnell dahinter.
Ja, wir sprechen über die Energiekrise in Deutschland. Jeder spürt sie, jeder wird zum Sparen aufgefordert. Viele tun das übrigens auch. Da gibt es ganz begeisternde Statistiken, was die Deutschen sich alles einfallen lassen, um zu sparen. Und nichtsdestotrotz, Andreas, die Stadtwerke, die sind pleite. Das hat auch jetzt das Portal Pleiteticker gemeldet, aber auch andere wie Welt und NTV. Und einer dieser Mainstream-Berichte spricht jetzt davon, dass in Nordrhein-Westfalen die Landesregierung einen Schutzschirm aufspannt in Höhe von 5 Milliarden Euro für die Liquidität der Stadtwerke, um in der Energiekrise überhaupt noch erreichbar zu sein.
Also man muss erst mal wissen, was Stadtwerke überhaupt sind. Stadtwerke sind ja Institutionen, die genau die Grundversorgung der Menschen machen muss in bestimmten regionalen Bereichen. Das sind aus meiner Sicht hoheitliche Aufgaben, die es auch schon ewig lange gegeben hat. Irgendwann im Rahmen einer Privatisierungsorgie hat man sie aber an den Privatmarkt mehr oder weniger verschleudert. Das heißt, die wichtigsten Infrastrukturen der Versorgung sind dann privatisiert worden. Wer sind die Privatisierungen? Man muss sich zum Beispiel einfach mal durch Stadtwerke Kiel eingeben und sich mal angucken, wie die Anlagestruktur ist. Wer sind eigentlich die Aktionäre und an wen und an welchen Unternehmen sind die Stadtwerke Kiel wiederum beteiligt? Das ist ein Sodom und Gomorra an Verflechtungen und alle sind letztendlich GmbHs und irgendwelche Aktiengesellschaften, die natürlich auch gewinnmaximiert arbeiten. Und hier haben wir wieder das alte Spiel. Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert. Jetzt werden nicht die Aktionäre der Stadtwerke herangezogen, die Stadtwerke durchzufinanzieren. Da gibt es nämlich Aktionäre, die auch ihre Renditen daraus holen, sondern es wird der Staat herangezogen, diese Dinge jetzt letztendlich zu finanzieren. Wäre es gleich in staatlichen Händen geblieben, dann hätte man die ganzen Jahre selber die Gewinne machen können aus staatlicher Seite. Und dann hätte man natürlich jetzt auch gerne die Unterstützung der Stadtwerke gemacht. Aber hier geht es wieder letztlich um die Renditesicherung der Beteiligten. Das sind nicht nur öffentlich-rechtliche Unternehmen.
Ja, und es sind nicht nur Verflechtungen in Sachen Strom und Erdgas und Wasserversorgung, sondern es gibt noch weitere Aufgabenfelder der Stadtwerke. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Oft, das hat man die Bild-Zeitung aufgegliedert, oft wird auch die Abwasserentsorgung durch die Stadtwerke geregelt. Dann gibt es noch eine ganze Menge andere Dienstleistungen. Zum Beispiel werden Kunden auch Kommunikationsleistungen wie Telefon, Internet, Kabelfernsehen angeboten von den Stadtwerken. Zu den typischen Leistungsmerkmalen gehören außerdem die Nah- und Fernwärmeversorgung, auch der öffentliche Personennahverkehr, die Müllentsorgung, die Recyclingaufgaben, Parkhäuser, Stadtbäder und so weiter. Andreas, das sind ja die Institutionen, die im Moment auch schon ächzend unter den Lasten zusammenbrechen. Der öffentliche Personennahverkehr hat oftmals nicht mehr genügend Fahrer, sodass dann einfach die Bahnlinie ausfällt. Die Stadtwerke stellen oder lassen die Temperaturen in den Bädern runterstellen und so weiter. Das heißt, es ist ja ein Riesenwasserkopf von Zusammenhängen.
Richtig. Und man darf eines nicht vergessen, eines der wesentlichsten Strukturen ist die Wasserversorgung selbst. Wenn wir wissen, dass regionale Wasserwerke verleased wurden an amerikanische Unternehmen, die also quasi, nochmal Wiederholung, es gibt amerikanische Investoren, für die der normale Investor nicht unbedingt einen Zugang hat, mit speziellen Investoren, die übernehmen quasi die Wasserwerke aus Deutschland, zahlen dafür eine Leasingrate an die Wasserwerke. Und das Wasserwerk dient gleichzeitig wieder für die Investoren als Kapital, um darauf beispielsweise Schulden in den USA aufzubauen. Als Sicherheit dient dann ein Wasserwerk aus Deutschland, um damit letztendlich zum Beispiel Rüstungsaufträge zu finanzieren für diese Welt. Also das Ganze geht noch viel, viel, viel weiter. Ich habe da in meinem Buch Der Währungscountdown zum Beispiel vor ewigen Zeiten schon lange drüber gesprochen. Das sind die wirklichen Zusammenhänge, und im Plan B der Wissensmanufaktur kann man es wirklich kostenlos und umsonst sich anhören oder einfach mal durchlesen, um diese Zusammenhänge da zu erkennen.
Wenn wir dich nicht hätten. Ja, Andreas, die Bezirksregierung Münster hat jetzt die Bürger aufgerufen, in Angesicht des eventuell drohenden Blackouts alles, was wichtig ist, auszudrucken. Also im Prinzip ist das ja eine Absage an die Digitalisierung. Das hier hat der Pleiteticker gerade gemeldet, und da heißt es auf dem Instagram-Kanal, empfiehlt die Bezirksregierung Münster wörtlich, drucken Sie wichtige Informationen schon heute aus. Außerdem sollen Listen von Familienangehörigen, örtlichen Notfallkontakten angelegt werden. Also früher nannte man das ein Telefonbuch, das man angelegt hat. Denn ohne Strom gibt es natürlich auch kein Internet, um zu googeln, heißt es hier. Und die Bezirksregierung Münster antizipiert Blackouts in näherer Zukunft, auch wenn man es eigentlich offiziell bestreitet. Wir haben ja oft schon darüber gesprochen, was bei einem Blackout oder bei einem Cyberpolygon, wie das dein Lieblingsschwab sagen würde, alles passieren könnte.
Ja, das ist tatsächlich wirklich dramatisch. Und nicht nur das, es geht ja im Rahmen dieses Great Resets, das ist ja dieser Oberbegriff, der da immer mitschwingt, auch um das Rücksetzen oder um die Löschung alles Bestehenden. Und deshalb ist es so wichtig, diese Situation, dass man sagt, bitte druckt es aus. Man könnte jetzt auch reinschreiben, kauft euch wieder Bücher. Nur das, was ihr als Bücher habt, kann nicht wegkommen in direkter Form. Denn Bücherverbrennungen sind schwieriger, als Festplatten zu löschen. Man ist durchaus in der Lage, solche Rahmeninfrastrukturen wie Windows oder wen auch immer als Grundlage zu nehmen, um dann gespeicherte Materialien in USB-Sticks oder in irgendwelchen Festplatten, in dem Moment, wenn man sie wieder ransteckt und mit dem Windows-Programm hochfährt, dass dann dieses Ding automatisch gelöscht wird. Deshalb ist dieses wirkliche händische Vorhalten von wichtigen Daten so unheimlich wichtig. Das ist der Grund, warum wir uns unheimlich viel weiße Blocks gekauft haben, Schreiber gekauft haben, Anspitzer gekauft haben, Bleistifte gekauft haben. Das sind die Dinge, die nachher wichtig sind, und vor allem Bücher. Wenn wir jetzt alle lernen, zum Beispiel daraus, dass durch diesen Zusammenbruch eines Blackouts keine Bücher mehr, ich sage mal, keine mehr gelesen werden können über ein Kindle zum Beispiel, dann ist es sinnvoll, dass das Papierbuch wieder eine Renaissance erlebt. Und wenn man da jetzt Nachfrage gestaltet, wird auch das Angebot entsprechend sich entgegenstellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen trotz alledem den Strom und für bestimmte Informationen. Und deshalb ist es natürlich jetzt ganz besonders wichtig, auch was die Währung anbelangt, nämlich die neue digitale Währung, die ja jetzt die Barwährung ablösen soll. Und kein Wort, hier steht drin, bei der Bezirksregierung Münster alles auszudrucken, was wichtig ist. Ja, was ist denn mit dem Geld? Ich kann nur jedem empfehlen, jetzt zur Bank zu gehen und schnell noch Bargeld abheben, damit man dann in der Lage ist, überhaupt noch etwas bezahlen zu können, sofern das Geld dann zumindest noch eine gewisse Wertigkeit hat.
Du Du hast gerade von der neuen Währung gesprochen. Wir sprechen hier auch für uns immer wieder von der neuen Währung. Und aus unserer Sicht ist die neue Währung die Tauschwährung. Also das heißt, wenn wir in Schwierigkeiten kommen durch Blackouts, habe ich dann auch genügend zu tauschen. Wenn du zum Beispiel von einem Buch sprichst, Andreas, das Papier wird auch überall knapp. Aluminiumproduktion wird eingestellt, Papierverarbeitung und Produktion wird eingestellt. Die ersten Portale munkeln schon wieder, das Toilettenpapier wird weniger, aber vor allem auch das Buchdrucken wird teurer, ist auch energieintensiv und die Herstellung von Papier eben auch. Was sind zum Beispiel Tauschwährungen? Tauschwährungen können sein, wenn ich genügend Korn habe, Brot backe und das tausche gegen Eier, oder ich kann Gemüse anbauen oder ich kann Gemüse haltbar machen und kann es dann eintauschen gegen anderes, was ich vielleicht nicht habe. Der eine lagert Schnaps, der andere Zigaretten. Andere wiederum haben Stromaggregate. Neulich schrieb mir jemand, dass er sich ein Ecoflow zugelegt hat und genau schon ausgerechnet hat im Haushalt, was läuft und was nicht läuft. Und da würde der Backofen laufen. Und die haben dann gesagt, wir können zum Beispiel Brot backen und können das dann tauschen. Das sind alles so Dinge. Wahrscheinlich ist das der Ausblick in die neue Zeit, dass jeder in seine eigene Verantwortung zu kommen hat.
Richtig, also zum Beispiel Einwegfeuerzeuge sind auch ein hochinteressantes Währungsinstrument. Die kosten wenig. Streichhölzer zum Beispiel, besonders die, die wasserfest sind, die man kaufen kann zum Beispiel, hervorragend. Kerzen, und zwar lang brennende Kerzen, auch das ist wichtig. Nicht so dieses ganz billige Zeug, was man anmacht und dann sind die nach 2 Stunden runtergebrannt, sondern eine Kerze, die über 8 oder noch mehr Stunden wirklich durchbrennen kann. Das sind alles die Faktoren. Und natürlich tatsächlich auch die eigene Stromversorgung. Das ist natürlich auch ganz wichtig, um beispielsweise sich bestimmte Dinge, die man mit Strom nur anfertigen kann, zu produzieren, die man dann wieder tauschen kann. Genauso ist das. Nochmal zum Thema Papier. Wir müssen unterscheiden zwischen Verbrauchspapier und Gebrauchspapier. Also Toilettenpapier wird verbraucht, aber ein Buchpapier muss man da in einer etwas anderen Richtung mit reinbringen. Verpackungsmaterial, was wirklich, wo geaßt wird mit den Rohstoffen, sollten wir nicht gleichsetzen, beispielsweise mit den Buchseiten, einmal das im Licht der Wahrheit von Abdruschen. Zum Beispiel ist das für uns ein ganz wichtiges. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Bücher nicht mehr hätte, die ich brauche auch, wie wirklich auch die Luft zum Atmen, weil ich zwischendurch einfach mal, wenn ich mal merke, mir geht es nicht so besonders gut, einfach nur aufschlage und fange dann an zu lesen. Natürlich, weil ich es auch schon des Öfteren gelesen habe. Wenn man es das erste Mal liest, dann muss es natürlich dann der Reihe nachlaufen, also chronologisch gelesen werden. Aber das sind wichtige Dinge. Das heißt, ein solches Buch, ich denke, wir haben Bücher hier aus dem 18. Jahrhundert sogar noch. Das sind die ältesten Bücher, die wir haben. Und das finde ich zum Beispiel wichtig. Die halten ja auch ewig lange.
Wir haben immer wieder davon gesprochen. Upsala, Moment. So, Entschuldigung, da hat gerade was gehackt. Wir haben auch immer wieder mal darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass man sich jetzt noch Enzyklopädien zulegt, Andreas. Ja. Denn in diesen Enzyklopädien, also die Lexika-Reihe Nummer 1 bis 26, was zum Beispiel beim Brockhaus der Fall ist, plus noch Zusatzbücher, die tragen ein Wissen oder Informationen in sich, was grundsätzlich verloren gehen wird, wenn es zu Blackouts, zu Cyberangriffen kommen wird. Und wenn wir eben, wir haben darüber schon mal gesprochen, von einem Great Reset sprechen, dann heißt das eben nicht, dass es ein Zurücksetzen der Informationen, sondern ein Löschen sein wird. Und ich habe mich gerade neulich noch mal umgeschaut. Es gibt immer noch bei eBay oder auch bei allen möglichen Portalen, die Bücher verkaufen, immer noch alte Serien dieser Lexika. Und die werden für einen Appel und ein Ei verkauft. Früher hat man zigtausend Euro dafür bezahlt, wenn man die neue Lexikon-Reihe in sein Regal gestellt hat. Aber die werden nicht mehr gedruckt. Man muss sich ja fragen, warum wird sowas nicht mehr gedruckt? Muss man wirklich hinterfragen. Und es gibt natürlich schon sehr deutliche Hinweise darauf, dass das sogenannte Wissen im Internet, was Wikipedia und Co. ist, ihr wisst, wie wir über die wahrheitliche Darstellungen bei Wikipedia eingestellt sind, wie wir darüber denken. Und das kann wahrscheinlich auch jeder nachprüfen, dass wir hier auch leider sehr einseitig informiert werden, dass das irgendwann sogar gebührenpflichtig werden könnte und es ansonsten dann gar keine Informationen mehr gibt. Also, wer sich vorbereiten will, wer vor allem für seine Kinder einen Schatz im Testament haben möchte, der könnte sich überlegen, eine Enzyklopädie zu kaufen für vielleicht insgesamt 30 oder 50 Euro. Mehr kostet sowas im Moment nicht mehr.
Ja, und das ist gut investiertes Geld. Denn wenn wir über einen Blackout reden und wenn wir eventuell über einen langen Ausfall der Stromversorgung, eventuell sogar einem finalen Ausfall der Stromversorgung sprechen, dann haben wir die ganzen Unterhaltungsmöglichkeiten gar nicht mehr, die uns unten halten, sondern wir haben die Möglichkeit, uns wirklich zu bilden. Und da werden wir dankbar sein und kämpfen und um jedes Buch, was wir haben dürfen, wo wir einfach mal ein bisschen unseren Geist und auch unseren Verstand stimulieren können. Und das eben halt auf einer ganz anderen Ebene, nämlich aktiv. Viele können gar nicht mehr lesen. Und wenn ich sehe, dass jetzt die Lexikareihen nicht mehr aufgelegt werden, ist hochinteressant übrigens die Einzelheiten, in den Jahrgängen auch mal zu vergleichen, wie sich so die geschichtliche Interpretation dann so verändert hat. Auch da kann man eine ganze Menge lernen. Aber es ist schon ganz wichtig, auch die großen alten Dichter und Denker, Goethe, Schiller, die gesammelten Werke, die werden bald nicht mehr aufgelegt werden. Und man kann keinen Fehler machen, wenn man da eine Soft-Cover-Edition sich dann zum Beispiel da zukommen lässt für ganz wenig Geld, am besten sogar eingeschweißt lassen. Das könnte irgendwann mal das Gold sein, was wir brauchen, weil die Menschen nach Labsal lechzen. Wir haben ja auch die Situation, dass die gute alte Musik, die klassische Musik, völlig ins Hintertreffen geraten ist und die, ich sage mal, reine Bass-Bum-Bum-Bum-Musik mehr oder weniger. Und das ist keine Abwertung, sondern einfach nur eine Beschreibung der momentanen Situation. Wenn ich mir beispielsweise irgendwelche Ouvertüren anhöre, und das machen wir ja ab und zu, ganz bewusst und ganz intensiv, dann ist das einfach etwas Großartiges. Wenn ich aber eine Hintergrundmusik höre in einem Autoradio oder so etwas, das ist eine ganz andere Qualität auch. Und diese Dinge, die werden wir wieder lernen. Das ist übrigens das Gute und die gute Nachricht. Wenn nämlich dieser gesamte Irrsinn, den wir jetzt gerade erleben, zu einem Umbruch in der Menschheit führt, dann bedeutet das natürlich auch, dass genau diese Dinge wieder stabilisiert werden. Wohl dem, der dann etwas hat, worauf zurückgreifen kann. Und wenn es die grünen Bücher sind.
Ja, so schön gesagt. Andreas, es ist ja auch so, dass wenn wir heutzutage zum Einkaufen in den Supermarkt gehen oder, wie du gerade gesagt hast, im Autoradio, es läuft ja immer im Hintergrund Musik. Und viele nehmen das unbewusst auf und wahr. Und wenn sie es unbewusst, sie müssen es ja aufnehmen und wahrnehmen. Es gleitet ja nicht an den Ohren und an den Sinnen ab. Da macht das ja auch etwas mit einem. Das heißt, man wird von wesentlichen Dingen, vom tieferen Nachdenken über irgendetwas, über innere Betrachtungen, man wird von diesen Aspekten abgelenkt. Und da könnte man sich ja auch fragen, ist das alles zufällig entstanden? Ist es aus Gedankenlosigkeit alles zugelassen worden? Denn also, wir können jetzt nur von uns reden, bei uns läuft kein Radio. Ich habe das Radio immer an, wenn ich zum Einkaufen fahre, im Auto, wenn die volle Stunde ist und ich mir die Nachrichten dort anhöre, weil ich natürlich, das ist immer ein gutes Backup fürs Englisch, aber eben auch für das, was aktuell passiert. Aber ansonsten machen wir das nicht, sondern wenn wir rausgehen, dann ist Ruhe und wenn wir drin sind, ist auch Ruhe und man spürt, dass man dadurch einfach viel mehr zur Ruhe kommt und nimmt dann, wenn man in den Supermarkt kommt, diese Musik doch als Bedrängnis fast wahr.
Ja, natürlich. Ich gehe in ein Hotel und dann werde ich in der Lobby mit einem Waterloo von ABBA beispielsweise begrüßt und dann gehe ich in den Fahrstuhl und dann läuft dann die kleine Nachtmusik und dann gehe ich nach oben und da kommt dann, was weiß ich, Il Divo. Also die große Problematik ist, wir haben dieses permanente Gedudel, was uns belastet, unsere Seele auch belastet. Und du hast recht, wir hören nur dann Musik, wenn wir sie hören wollen, dann machen wir sie an und wenn wir sie nicht mehr hören wollen, dann machen wir sie aus. Man dosiert sich selbst. Man kommt damit natürlich auch selbst viel besser in seine Machtposition aus dieser Ohnmacht heraus. Es macht nämlich ohnmächtig. Ich habe das erlebt damals als Unternehmensberater, wenn ich in großen diesen Büros gearbeitet habe, die frei sind, wo alle in einem großen Raum, diese Großraumbüros, das ist der Begriff. Und da lief dann permanent überall das Gedudel in diesen Radios. Und ich habe dann irgendwann mal den Abteilungsleiter oder Chef gefragt, können Sie da vielleicht für sorgen, dass wenn ich jetzt 2 Tage hier bin, dass Sie einfach mal die Musik bei den Leuten abstellen? Und da hat er gesagt, ja, gar kein Problem. Aber das war ein Problem. Nach 3 Stunden drehten die Leute schon fast durch, weil sie ihr Gedudel nicht mehr hatten. Und da merkte man schon diese Abhängigkeit, weil Stille macht sie schon fast verrückt. Und in was für einer Welt sind wir gelandet, wo wir die Stille nicht mehr ertragen können? Und ich habe das noch gesehen, als ich in Deutschland war, wenn man die Schulbusse neben sich sah, irgendwo in der Stadt, und alle Kinder hatten irgendein Stöpsel im Ohr und hörten dann wiederum irgendein Gedudel. Das heißt, die Stille nicht mehr ertragen können. Das ist ein Armutszeugnis für die Menschheit und da kann man gegen anstoßen. Und wenn man versucht, sich das bewusst zu machen und es nicht als Angriff zu empfinden, indem man ganz bewusst sagt, ausschalten, dann plötzlich Stille. Wir sitzen manchmal abends dann beispielsweise einfach so, haben den Sternhimmel und sagen einfach mal einen Moment gar nichts, nur Stille. Das macht schon was mit einem.
Andreas, du sagst es, wir machen jetzt Stille. Denn wir haben Wochenende, wir sind ein bisschen früher dran heute mit dem Ende, aber wir können ja alle dieses Wochenende mal die Stille ein bisschen üben, ihr auch. Rausgehen in den Wald, in die Natur. Es heißt, dass es bei euch auch so schönes Wetter ist wie bei uns. Und verbindet euch mit der Natur, mit den Wesenhaften, auch mit Glück und Freude und bleibt in der Kraft, verbindet euch mit dem Licht. Und wir haben heute auch wieder ein Abendgebet. Da sprechen wir dann auch darüber. Andreas hat auch die Technik wieder im Griff und ist ganz still.
Ich habe alles im Griff und vor allem jetzt den Kaffeeautomaten. Und dann gehen wir in die Ruhe.